Die Gefährdungslage kann sehr unterschiedlich sein, abhängig davon, wo auf diesem sehr kleinen Gebiet man sich bewegt. Norden Israel. Je näher man an die Grenze zum Libanon kommt, kann das sehr gefährlich sein, weil man kaum Zeit hat, sich in Sicherheit zu bringen, in einem Bunker zum Beispiel. In Tel Aviv habe ich relativ viel Zeit und da ist es auch nicht so oft. Und deswegen geht das Leben da irgendwie relativ normal weiter.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
Hallo bei den Innovation Minutes. Ich bin's wie immer, deine Host Sabrina Harper. Ich freue mich heute total auf den Gast. Es ist nämlich Sophie von der Tann. Man hat einiges von ihr gehört in letzter Zeit. Sie hat Preise gewonnen, das ist das Gute. Freut mich auf jeden Fall total, dass das Thema Krisen- und Kriegsjournalismus mehr in den Fokus rückt. Aber das beinhaltet eben auch das andere, nämlich sie ist auch viel zu sehen im Zuge des Konflikts und des Krieges in Israel, Gaza, Libanon, in diesem ganzen Bereich und versorgt uns da immer mit Informationen. Liebe Sophie, ich freue mich sehr, dass du heute wirklich tatsächlich mir gegenüber sitzt.
Danke für die Einladung.
Deine Arbeit ist super, super wertvoll. Hast du sehr oft wahrscheinlich in letzter Zeit gehört. Ich möchte es aber trotzdem nochmal sagen, weil es ist ein sehr wichtiges Thema und es ist aber auch kein einfaches Thema. Hm. Auf deinen Schultern liegt das quasi immer, das rüberzubringen. Und es sind eben meistens keine guten Nachrichten, die du da dabei hast. Und deswegen würde mich erst einmal interessieren, Kriegs- und Krisenjournalismus ist jetzt etwas. Vor ein paar Jahren hätte man darüber wahrscheinlich noch nicht so stark berichtet, wie das jetzt eben in unserer Gesellschaft stattfindet. Hast du auch den Eindruck, dass diese Art von Journalismus relevanter geworden ist oder mehr in den Fokus gerückt ist?
Ich glaube, man hat so den Eindruck, dass das zugenommen hat, weil in jetzt den letzten Jahren durch den Ukraine-Krieg, durch den Krieg im Gazastreifen, 7. Oktober, jetzt auch Libanon, Kriege und Krisen sehr viel präsenter in unseren Nachrichten sind. Allerdings muss man auch dazu sagen, es gab auch davor und gibt nach wie vor auch an anderen Orten Kriege, Krisen, Konflikte, über die, kann man auch sagen, viel zu wenig berichtet wird, die in unseren Nachrichten einfach nicht so stattfinden. Und dass man halt eher ja in die eine Richtung schaut oder dort, wo es einen mehr unmittelbarer betrifft, wenn man jetzt in die Ukraine guckt, weil es halt in Europa ist, als woanders hin. Und das ist auch was man durchaus mal hinterfragen kann. Worüber wird eigentlich wie viel berichtet?
Da schneidest du schon was an, da hatte ich direkt einen Gedanken dazu. Ich muss ja direkt an den Iran denken, zum Beispiel, der ganz kurz im Fokus war, oder an Afghanistan, als Kabul eingenommen wurde. Da war das auch ganz stark und das sind jetzt zum Beispiel Themen, über die hört man jetzt eigentlich nicht so in den Hauptnachrichten, sondern der Fokus ist jetzt wirklich so in Israel und in der Ukraine. Und man hört ja auch schon des Öfteren, die Ukraine hat so ein bisschen Angst, nicht mehr genug gesehen zu werden. Ja. Du als Berichterstatterin, was macht denn für dich eine gute journalistische Berichterstattung in dieser Fachrichtung Kriegs- und Krisenjournalismus aus? Also vielleicht jetzt nicht so die Aspekte seriös, Faktentreue. Ich glaube, das ist uns alles klar. Aber um was geht's dir auch, wenn du hingehst und über etwas berichtest?
Also ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt die ultimative Antwort drauf habe, weil ich glaube, es ist ein totaler Lernprozess und jeden Tag lernt man irgendwas Neues und fragt sich, hätte man das anders machen können oder jenes noch erwähnen müssen. Ich versuche, Geschichten von Menschen zu erzählen, die ich versuche zu verstehen, versuche nachzuvollziehen, warum denken, handeln Menschen so, wie sie es tun, was sind ihre Schicksale und das so einem Publikum ja zu berichten, dass man es versteht. Das klingt so banal, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, in dieser wahnsinnigen Komplexität ist es gar nicht so leicht, Dinge mal so zu erklären oder darzustellen, dass man auch wirklich nachvollziehen kann, was da eigentlich los ist, weil man kann sich sehr schnell hinter Fachbegriffen verstecken und Dinge voraussetzen und da kann man die Latte manchmal gar nicht tief genug setzen, weil es einfach so wahnsinnig kompliziert ist.
Das ist ja auch dieses Thema Nachrichtenmüdigkeit, was du da so ein bisschen angeschnitten hast, indirekt. Leute fühlen sich oft überfordert, von den Inhalten oder ist es einfach zu viel Bad News? Wie geht's dir damit, mit diesem Phänomen Nachrichtenmüdigkeit? Hast du dich damit auch schon auseinandergesetzt?
Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich merke das zum Beispiel an mir selbst, wenn es um Klimakrise geht, dass ich nicht mehr die Energie habe, mir da alle Nachrichten durchzulesen. Und oft, wenn ich irgendeinen Artikel sehe, der, wo es wieder heißt, irgendwie höchste Temperaturen oder dies und jenes droht, dass ich das wegswipe, weil ich da Angst vor habe. Ich habe Angst vor dem, was uns da bevorsteht. Und irgendwie nicht die Kraft habe, mich in der Situation damit auseinanderzusetzen. Jetzt könnte ich sagen, ja, ich habe schon so viel anderes Leid, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige. Könnte ich jetzt als Ausrede nehmen. Eigentlich habe ich natürlich keine Ausrede, weil man muss sich damit auseinandersetzen. Aber so geht's mir halt. Und ich glaube, so geht's vielen Menschen mit unterschiedlichen Themen. Und gerade bei unserem Thema natürlich höre ich das total oft, dass Leute sagen, ich habe nicht mehr die Kraft, mir diese Bilder die ganze Zeit anzuschauen. Man stumpft auch ab, wenn man es immer wieder sieht. Und trotzdem muss man sich damit natürlich beschäftigen. Und das ist eine Riesenherausforderung, da irgendwie immer wieder neue Wege zu finden, darüber so zu berichten, dass Menschen sich das anschauen und da irgendwas hängen bleibt und man sich dafür auch interessiert.
Ich habe im Kontext auf die Anschläge jetzt im Libanon gehört, so eine leise Medienkritik, dass es auch nicht förderlich ist, immer zu berichten, Israel hat irgendeinen Hisbollah-Chef getötet und das ist die Nachricht und das aber Kollateralschäden, ich mache hier Anführungsstriche, so hieß es in dieser Medienkritik, überhaupt nicht thematisiert werden, sondern irgendein Chef wurde irgendwie ausgeschaltet, was auch immer, und über die anderen im Libanon wird nicht berichtet und das sei kein guter Journalismus. Würdest du da mitgehen oder sagst du, nee, man kann eben nur diesen Kontext zeigen und das ist sowieso eigentlich ein schwieriges Thema, möchte ich gleich mit vorweggeben, weil Verifikation und sowas steht da ja auch nochmal im Raum.
Also ich weiß nicht, worauf sich das jetzt konkret bezieht, ob das auf einen konkreten Beitrag oder so, darum geht das, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich muss man natürlich die ganze Geschichte sich anschauen und muss Dinge überprüfen. Und wenn eine Kriegspartei XY sagt, muss man mal als allermindestes kenntlich machen, dass das von Informationen sind von der Kriegspartei und ob man die überprüfen kann oder nicht. Und natürlich auch den Impact davon thematisieren. Das tun wir auch in unserer Berichterstattung, soweit wir das eben können. Aber wir stehen halt vor der enormen Herausforderung, dass wir auch oft Dinge nicht abschließend überprüfen können. Und das größte Problem in der Hinsicht ist, dass wir selbst nicht in den Gazastreifen reingelassen werden, von Israel aus, von Ägypten aus, seit einem Jahr da keinen Zugang haben, nicht unabhängig berichten können. Der einzige Weg rein ist embedded mit dem israelischen Militär. Das ist selten. Dann entscheiden die auch, was man sieht, wo man hinfährt. Man kann sich da nicht frei bewegen und irgendwie mit Menschen so sprechen, Zivilbevölkerung. Das geht nicht. Und das ist eine totale Einschränkung unserer Arbeit. Wir arbeiten deswegen natürlich auch viel mit lokalen Journalisten vor Ort zusammen, die einen unglaublich wichtigen und sehr, sehr, sehr gefährlichen Job dort machen. Aber natürlich wäre es wichtig, dass wir auch da selbst hin können. Auch die können sich ja nicht überall frei bewegen, allein schon wegen der Sicherheitssituation. Und das macht Berichterstattung sehr schwer.
Wie geht's dir, wenn du in so einer gefährlichen Situation unterwegs bist? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin dort, da geht ein Alarm an. Ich muss irgendwie in einen Bunker rein, in den Keller. Irgendwie muss ich aber auch berichten. Ich habe da diese Schalte, wird die dann verschoben? Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie das läuft. Kannst du mir da mal so ein bisschen erzählen, wie ich mir das vorstellen muss?
Das kommt total darauf an, wo man ist. Das muss man immer wieder dazu sagen. Die Gefährdungslage kann sehr unterschiedlich sein, abhängig davon, wo auf diesem sehr kleinen Gebiet man sich bewegt. Also wenn man jetzt mal schaut, Norden Israel, je näher man an die Grenze zum Libanon kommt, wo mittlerweile fast Dauerbeschuss durch die Hezbollah ist, kann das sehr gefährlich sein, weil man kaum Zeit hat, bei Angriffen sich in Sicherheit zu bringen, in einem Bunker zum Beispiel. dann sozusagen, je weiter man davon weg ist, desto mehr Zeit hat man. Also in Tel Aviv habe ich relativ viel Zeit und da ist es auch nicht so oft. Und deswegen, das kann man sich vielleicht manchmal kaum vorstellen, geht das Leben da irgendwie relativ normal weiter. Straßen sind voll, Cafés, Restaurants, man kann am Wochenende tanzen gehen. So, was manchmal ein Kontrast ist, der auch für mich irgendwie krass ist, so zwischen den unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und wenn man sich dann überlegt, 70 Kilometer weiter südlich im Gazastreifen, da gibt es keinen sicheren Ort für die Menschen. Da gibt es keine Bunker, so wie ich das habe, wo man Schutz suchen kann. Da gibt es kein Raketenabwehrsystem, so wie ich das habe, für die Zivilbevölkerung. Die kann sich da nicht so schützen, wie wir uns schützen können. Das sind extrem unterschiedliche Lebensrealitäten auf engstem Raum.
Ich finde das auch total krass, wenn du das gerade erzählst. Die haben kein Raketenabwehrsystem, so wie wir das haben in Tel Aviv. Also wenn ich mir das hier vorstelle in München, dass das ein Punkt ist, das zeigt schon, wie anders, also wie verschoben das ist, wie die Perspektive. Also bei mir geht da total die Perspektive auf.
Ja, und dadurch kommt natürlich auch so ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Also wir haben so darüber gesprochen nach dem Angriff vom Iran jetzt vor kurzem, als da fast 200 Raketen vom Iran auf Israel abgefeuert wurden. Das gab es vorher noch nicht in der. Also es gab schon mal einen Iran-Angriff, aber das war jetzt noch mal deutlich drastischer. Und dank dieses extrem guten Abwehrsystems gab es kaum Schäden und also im Vergleich zu dem, was da abgefeuert wurde. Und das führt zu so einem ganz verrückten Gefühl. So, ich habe mich da mit Israelis drüber unterhalten, die meinten, das ist ja irgendwie Wahnsinn. Wir hatten einen Iran-Angriff, aber wir fühlen uns hier irgendwie relativ sicher. Eben weil man diese Abwehrmechanismen hat. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wie lang und wie gut können die intensivere Angriffe abwehren. Und da schwingt natürlich schon eine Angst mit, was da noch so kommen könnte, wie die Situation weiter eskalieren könnte.
Wie schaffst du es, trotz dieser ganzen Emotionen und dieser ganzen Situation professionell zu bleiben und in einer Minute dein Ding on point in die Nachrichten zu bekommen?
Ich glaube, was mir total hilft, ist der Austausch mit Kollegen. Mal irgendwie sich nochmal zu vergewissern bei einem Kollegen und nachzufragen, so, komm mal, findest du, das macht Sinn? Kann man das so sagen? Habe ich was vergessen? Muss ich vielleicht noch irgendwie dies oder jenes erwähnen oder es irgendwie anders formulieren? Das ist für mich total wichtig, da Sparring-Partner zu haben und sich auszutauschen. Da auch mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, also mit unseren israelischen Producern, also die Ortskräfte, die uns bei der Berichterstattung unterstützen und für uns recherchieren und die Sprachen sprechen und Kontakte haben und so weiter. Und mit denen zu sprechen, deren Perspektive nochmal zu hören, was die vielleicht gelesen haben und wie die das einschätzen. Dann mit denjenigen im Gazastreifen, mit denen wir zusammenarbeiten, im Westjordanland und sich dadurch irgendwie so ein Mosaik zu bilden. Und klar, dann ist die große Herausforderung, dass man das Ganze in eine Minute oder anderthalb Minute eindampfen muss. Und ich versuche es so gut ich es kann zu machen. Aber oft denke ich mir danach, hätte man doch noch. Ich glaube, das wird nicht ausgehen in meinem Kopf.
Gibt's ein konkretes Beispiel oder eine konkrete Situation, wo du zurückblickst und denkst, da hätte ich irgendwie es doch ein bisschen anders machen können oder da würde ich es heutzutage mit dem Wissen, das ich heute habe, anders machen?
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich war im Mai 2023, also letztes Jahr, im Gazastreifen und wir waren da für einen Podcast, es sollte um eine Boxerin gehen und wir hatten das Interview gemacht und dann mitten in der Nacht kriegen wir auf einmal die Nachricht, dass das israelische Militär gezielte Tötungen vorgenommen hat von Anführern vom islamischen Dschihad und Grenzen dicht. Und dann kamen wir da nicht mehr raus aus dem Gazastreifen und waren dann erstmal eine Woche da und dann ist die Situation da auch etwas eskaliert. Es gab dann Raketenangriffe vom islamischen Dschihad aus Richtung Israel und wiederum Luftangriffe, israelische Luftangriffe. Und ich habe dann von dort aus geschaltet, so Live-Schalten gemacht. Und es war, wie gesagt, der islamische Dschihad, andere militante Gruppierung als die Hamas. Und da habe ich so in den Schalten gesagt, ja, Experten, weil dann immer wieder die Nachfrage kam, kann das jetzt irgendwie hier noch weiter eskalieren? Und dann habe ich halt so die gängige Expertenmeinung zitiert, immerhin zitiert, und gesagt, ja, viele Beobachter und Experten gehen davon aus, dass die Hamas kein Interesse hat an einer großen Eskalation, sondern, ja, weil sie weiß, was sie zu verlieren hat und den Gazastreifen regieren wird, so. Und das war halt die herrschende Meinung. Und die habe ich, also da bin ich froh, dass ich das nicht als meine Meinung ausgegeben habe, sondern eben da Experten zitiert habe. Aber das war ja genau die Fehleinschätzung, wo dann am 7. Oktober auf einmal sehr deutlich wurde, dass das überhaupt nicht der Fall war, sondern dass die Hamas da im Stillen einen brutalen Terrorangriff geplant hat. Und das finde ich manchmal krass, wenn ich darüber so nachdenke, dass ich da ein halbes Jahr vorher noch stand und die Einschätzung einfach so verdammt anders war.
Gut, man kann aber auch nicht in die Zukunft schauen. Nee. Das gleiche Thema hat man ja auch in der Ukraine mit der Krim. Sagt man jetzt ja rückblickend oder hört man zumindest immer wieder, ja, hätte man vielleicht auch mal ahnen können, wenn es damals mit der Krim war und hätte man anders reagiert und vielleicht wäre es dann heute anders.
Da gab es ja, aber schon viele warnende Stimmen, ne? Also
da hast du
ja, ich glaube, das ja, ist schon da hast, eine, das
ja,
ist eine
da hast
andere.
Du recht. Ja. Es gab warnende Stimmen, aber man hat sich eben für diesen Weg entschieden, ja, aus Gründen. Und jetzt sagt man rückblickend, nun ja, ich finde, was man an diesem Punkt nie vergessen darf, ist, hätte man es damals auch anders gesehen, also bei deinem Beispiel als auch jetzt bei meinem Beispiel, dann wären wir aber auch woran ganz anders, was wir auch eben nicht wissen können, weil Zukunft ist eben nicht linear.
Ja, und also es gab ja auch in Israel warnende Stimmen, auch ich habe mal einen Beitrag gemacht über die Späheren. Das ist eine Einheit beim Militär, das sind vor allen Dingen junge Frauen, die sitzen im Prinzip den ganzen Tag vorm Computer und schauen sich an, was so an Videomaterial von den Überwachungskameras, von den Drohnen und so weiter aus dem Gazastreifen kommt. Und die haben schon Monate vorher gewarnt, da ist was im Busch, die planen was. Die üben da Überfallszenarien. Und die wurden einfach nicht ernst genommen. Und da sieht man mal, was das macht und bedeutet am Ende, wenn man eine Einschätzung hat und trotz Informationen, die der widersprechen, man das nicht wahrnehmen will vielleicht auch. Und wie gefährlich das sein kann.
Du hast gerade das Beispiel genannt mit den Speeren. Wenn man so darüber nachdenkt und man hätte gesagt, es gibt aber auch noch diese Option oder jene Option, wäre das dann eine klare Berichterstattung oder würde das nicht den Zuschauenden irgendwie total verwirren, dass er eben nicht mehr mitkommt? Da hat man ja auch, also ich denke da so ein bisschen, ist jetzt sehr, sehr komplex, aber ich denke mir ja auch in jeglicher Berichterstattung entscheidest du dich ja für bestimmte Perspektiven, die du reinbringst und das bedeutet aber auch immer, dass du gewisse Perspektiven draußen lässt.
Ja, ich glaube, es sind immer Entscheidungen, aber man muss wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen Spekulation.
Ja.
Und einfach so, ich spekuliere jetzt mal wild rum und kann eigentlich überhaupt nicht abschätzen, was passiert. Und Sichtweisen, die auch mit Beobachtungen, Fakten und ja Informationen eigentlich einhergehen. Da ist wahrscheinlich die Grenze dessen, was man mit reinnimmt und was, wo man sagt, das ist mir jetzt zu wild, das ist Spekulation, da steckt noch nicht so viel dahinter, dass man das jetzt wirklich so in den Fokus rücken sollte.
Sophie, wie geht's denn dir persönlich? Du bist dieses Gesicht jetzt für uns, das berichtet von diesen Situationen. Bekommst du da auch Feedback von den Menschen? Weil wir haben ja hier in Deutschland auch Menschen, die sich sehr stark dafür interessieren und die vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite stehen. Ich mache hier Anführungsstriche. Bekommst du da Feedback? Bekommst du da was mit von?
Wir stehen natürlich sehr in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Und gerade wenn man da auch mit seinem Gesicht so steht. Und da bekommt man viele Reaktionen in alle möglichen Richtungen. Viel über Social Media. Sagen wir mal, positivsten Fall, der aber leider nicht so oft ist, ist das konstruktives Feedback. Sehr viel häufiger ist Kritik, die zum Teil aber auch unter die Gürtellinie geht. Und ja, Twitter gerade, da sind manche Sachen dabei, die lese ich mir gar nicht mehr durch, weil es einfach, ja,
das bringt nichts.
Ja, das bringt nichts. Und natürlich gibt es auch Versuche, uns zu beeinflussen, also auf die Berichterstattung durch öffentlichen Druck Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das ist sowieso die größte Herausforderung, wenn man über diesen Konflikt berichtet, dass so von allen Seiten irgendwie an einem gezerrt wird und es viele verschiedene Blickwinkel gibt und man irgendwie versuchen muss, da so durchzunavigieren.
Was hilft dir dabei oder was würde dir dabei helfen?
Ich glaube, auch da hilft für mich der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, deren Einschätzungen ich sehr wertschätze und mich da nochmal rückzuversichern, gemeinsam zu diskutieren, über irgendwas nachzudenken, Zweifel zu teilen, das ist für mich unglaublich wichtig. Und auch irgendwie nochmal von wohlwollenden Zuschauern und Zuschauerinnen, Zuhörern und Zuhörerinnen zu hören, hat man das jetzt verstanden? War das nachvollziehbar? An sich bin ich ein großer Fan von Feedback.
Wir haben beide eine journalistische Ausbildung hinter uns. Bei mir war das gar kein Thema, Krisen- und Kriegsjournalismus. War das bei dir ein Thema oder wie hat sich das entwickelt? Wie bist du da hingekommen jetzt?
Also ich habe damals im Rahmen des Volontariats beim Bayerischen Rundfunk die Möglichkeit gehabt, einen Monat in Israel zu verbringen in unserem Studio. Und damals war schon die Regel, dass man so einen Krisenreporter Training machen musste. Ich war da bei der Bundeswehr in Hammelburg und eine Woche lang haben wir da unterschiedliche Szenarien trainiert, auch so Entführungen und sowas und Geiselnahme und einfach nur, um das mal zumindest als Szenario irgendwie erlebt zu haben. Damals konnte ich mir natürlich nicht vorstellen, in was für eine Situation ich da mal landen würde in Israel und bin da jetzt auch nicht hingegangen mit der Idee, so ich werde mal Kriegsreporterin und irgendwie kann ich mir das immer noch nicht ganz vorstellen, dass ich das bin. Weiß nicht, ich berichte ja auch über andere Dinge und es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag mit dem Helm und Weste rumrenne. Aber es ist halt irgendwie Teil meiner Realität geworden.
Ich habe dich das gefragt, weil ich mir zum Abschluss überlegt habe, wir sind ja eingestiegen mit: Ist es relevanter geworden, Krisen- und Kriegsreporter, Reporterin zu sein? Jetzt so zum Abschluss, denkst du, es wäre was Sinnvolles? Natürlich weißt du auch nicht, was die Zukunft bringt, aber in der Zeit, in der wir heutzutage leben, denkst du, es wäre wichtig, diesen Aspekt mehr in die Ausbildung aufzunehmen oder, wenn man schon fortgeschritten ist, das eben mehr in Redaktionen reinzutragen? Weil es hat eben nicht jeder direkt einen Auslandskorrespondent, eine Auslandskorrespondentin vor Ort. Und es sind Themen, über die jedes Medium spricht.
Also ich glaube, dass es total sinnvoll wäre, dann noch gezielter für auszubilden. So Krisentrainings, das ist der erste Schritt. Das ist ein ganz kleiner Teil davon. Und da noch in journalistischer Ausbildung mehr Möglichkeiten zu haben, da gezielt was zu lernen. Wie verhält man sich da? Was ist die Herausforderung, zwischen unterschiedlichen Kriegsparteien Informationen auszuwerten? Und ich glaube, da kann man noch sehr viel mehr machen. Gar keine Frage. Und wahrscheinlich, ja, wird das auch ein Thema sein, was uns leider weiter begleitet. Und da werden Journalisten gebraucht und Journalistinnen, um unabhängig zu berichten, trotz aller Herausforderungen. Und ich glaube auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns trauen sollten, auch an andere Orte in der Welt zu blicken, die vielleicht nicht so sehr im Fokus stehen, wo vielleicht viele sagen würden, na, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und trotzdem ist es auch wichtig, da zu sehen, was mit Menschen passiert, welches Leid da herrscht, wie aber auch Menschen irgendwie weiterleben trotz allem. Das sind zum Beispiel Geschichten, die mich immer sehr berühren. Irgendwo noch die Humanität, die Menschlichkeit in all dem zu sehen. Ich wollte eine Geschichte machen, das vielleicht noch zum Schluss. die leider nicht zustande gekommen ist, über eine Hochzeit im Gazastreifen. Und da wollten wir eigentlich drehen und die hatten sich da drauf vorbereitet und in den Trümmern ihres Hauses irgendwie versucht, das zu dekorieren. Und dann war just an dem Tag wieder Evakuierungsaufruf, Luftangriffe und die Hochzeit kam nicht zustande. Leider hatten wir noch nicht gedreht, sonst hätte man auch das erzählen können. Wir sind da weiter nach wie vor dran, immer mal wieder in Kontakt, aber ja, das ist Leben im Krieg.
Sophie, ich sag vielen Dank, dass du mit uns diese ganzen Geschichten geteilt hast und so ein bisschen hast reinschauen lassen, wie das ist so bei dir und deiner Arbeit.
Danke dir für die Einladung.
Nun ja, wir haben es alle gehört. Es ist kein schönes Thema. Ich finde, das macht diese Folge sehr, sehr besonders, weil es gleichzeitig so wichtig ist und es zeigt, da kann ich Sophie nur wiederholen, vielleicht auch mal dahin zu schauen, wo es nicht so schön ist. Ich bin super dankbar, dass Sophie es hier in unsere Sendung geschafft hat. Und ich wünsche ihr natürlich alles Gute und ich wünsche euch, die ihr zugehört habt, alles Gute und wie immer viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.